Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Eine Gruppe prominenter Persönlichkeiten fordert einen Waffenstillstand in der Ukraine. Im Netz wird der offene Brief als Couch-Pazifismus abgetan und Egoismus unterstellt. Wir sprechen mit Jakob Augstein, einem der Unterzeichner. Gibt es einen stillschweigenden Boykott israelischer Künstler und Künstlerinnen auf der Documenta? Wir fragen eine international arbeitende israelische Kuratorin, wie sie das Fehlen von Austausch bewertet und schauen danach, was für Aussichten die Hamburger Schau Ask Me If I Believe in the Future bereithält. Ende April veröffentlichte der Philosoph Jürgen Habermas ein Essay zum Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Er setzte auf Diplomatie und Sanktionen als Lehre aus dem furchtbaren Zweiten Weltkrieg und beklagte, dass Waffenlieferungsbefürworter an die Ukraine sich geradezu überschlagen würden in Realismus und eine militärische Eskalation bis hin zum Einsatz nuklearer Waffen in Kauf nehmen. Die öffentlichen Reaktionen darauf und noch mehr auf den in der Emma veröffentlichten offenen Brief an Olaf Scholz waren heftig. Einige der Initiatoren des Appells haben nun einen weiteren offenen Brief im Magazin Die Zeit veröffentlicht. Die Schriftstellerin und Juristin Juli C. hat ihn unterschrieben, ebenso Richard David Precht, der Filmemacher Alexander Kluge und der Publizist und Verleger Jakob Augstein. Mit ihm bin ich verbunden. Guten Abend, Herr Augstein.
Hallo, Tag.
Waffenstillstand jetzt. Diese Forderung steht groß über Ihrem Brief und damit sprechen Sie an, was sich wohl jeder wünscht, dass der Krieg nämlich aufhört. Aber wie soll man dahin gelangen?
Ja, alle sagen, dass sie sich wünschen, dass der Krieg aufhört. Aber wenn man dann mal fragt, wie soll der denn aufhören, dann ist im Moment die vorherrschende veröffentlichte Meinung und auch die Politik vertritt, dass dieser Krieg nur enden kann mit einem Sieg der Ukraine, wobei dann nicht so ganz klar ist, was der Sieg eigentlich ist. Wahrscheinlich die Rückkehr sozusagen zu den Verhältnissen vor dem 24. Februar war es, glaube ich, also vor dem Angriff. Und da scheiden sich dann die Geister. Die Frage ist, hält man das für realistisch? Glaubt man, dass die Ukraine mit westlicher Hilfe, ohne dass der Westen direkt in die Kriegshandlung eintritt, die Russen wirklich zur Kapitulation bringen kann? Denn Kriege können ja eigentlich immer nur auf zwei Weisen enden. Entweder man führt Verhandlungen und einigt sich irgendwie oder eine Seite kapituliert. Und dann müssten wir uns alle fragen, glauben wir, dass die Russen kapitulieren, ja oder nein? Und sind wir bereit, die Kosten zu tragen, die bis dahin dafür zu zahlen sind? Und Sie wissen, dass dieses Thema ausgesprochen kontrovers besprochen wird. Und wer immer dort der Meinung ist, eine Verhandlung ist besser als ein totaler Krieg bis zur Aufgabe, wird sehr hart angegangen in unserem Meinungsklima.
Sie fordern im Brief von den westlichen Staaten, also von der internationalen Gemeinschaft, einen Rahmen für Verhandlungen mit Putin zu schaffen. Was meinen Sie konkret damit?
Es gibt ja viele Leute, die sagen, das ist gar nicht an uns, das zu entscheiden, das müssen die Ukrainer selber entscheiden. Wenn die Ukraine diesen Krieg alleine führen würde, würde ich dem auch zustimmen. Das ist aber nicht so. Wir sind natürlich Kriegspartei, wir, ja, der Westen, sozusagen dieses komische, mythische Aggregat, der Westen ist Kriegspartei durch die massive militärische, finanzielle Unterstützung und durch die Wirtschaftsmaßnahmen gegen Russland. Das heißt, natürlich haben wir ein Recht und auch eine Pflicht, mit über diese Kriegsziele zu sprechen. Das ist nicht nur eine ukrainische Sache. Es wird ja auch immer gesagt, es geht in diesem Krieg um mehr als um die Ukraine, finde ich auch. Es geht tatsächlich um mehr als um die Ukraine, deshalb dürfen und müssen wir mitsprechen. Wir müssen sozusagen also auch in Rechnung tragen, dass es nicht nur um die ukrainischen Interessen geht, sondern um die von uns allen. Die sind so oder so berührt, aber vor allen Dingen natürlich um die Interessen von den Menschen auf der Welt, die durch diesen Krieg auf eine ganz andere Weise betroffen werden. Nämlich das sind die Länder, in denen dieser Krieg mittelbar zu dramatischen sozialen Verwerfungen führen wird und zu Hungersnöten im sogenannten globalen Süden. Klammer auf, das ist übrigens auch der Grund, warum der sogenannte globale Süden die westlichen Kriegsanstrengungen ja überhaupt nicht in dem Maße unterstützt, wie wir das gerne hätten. Das heißt also, wir sind Kriegspartei, wir haben die Pflicht, selber uns klarzumachen, was wollen wir dort eigentlich? Und wenn Sie dann die Prämisse teilen, dass ein militärischer Sieg gegen Russland entweder gar nicht möglich ist oder nur zu Kosten, die wir alle nicht tragen wollen, ja, was bleibt denn dann noch außer Verhandlungen? Und mit dieser Position müssten wir In Wahrheit ist das aber nur Amerika, denn darüber können wir gleich noch reden. Europa fällt da aus. Müssten wir auf Russland zugehen und sagen, wir bieten euch Waffenstillstandsverhandlungen an. Was sind eure Forderungen? Und natürlich muss dann die Ukraine Zugeständnisse machen. Das ist bitter und hart. Kissinger hat das in Davos schon gesagt und hat sich dann gleich wieder einen Nazi-Vergleich von Herrn Zelensky eingefangen. Wie gesagt, es wird da mit sehr harten Bandagen diskutiert.
Sie hatten gesagt, diese humanitären, ökonomischen und ökologischen Notlagen, die existieren ja schon. Wir sehen das, wir hören das auch. In Europa und in Afrika werden die Probleme sich natürlich massieren. Aber kann man von der Ukraine verlangen, dass sie sich für den, ich sag's mal, den Weltfrieden und die Sicherung der Welternährung und der Weltwirtschaft opfert?
Die Ukraine opfert sich ja jetzt schon. Die Frage ist, glauben Sie, dass der Krieg, den die Ukraine dort führt, zu einem guten Ende führen wird? Glauben Sie, dass die Ukraine in der Lage sein wird, die Russen tatsächlich von ihrem Gebiet zu vertreiben, wie im Moment ja das offizielle Kriegsziel der Ukraine lautet? Ich halte das für total fantastisch. Ich habe auch noch keinen einzigen Menschen gelesen, der wirklich gesagt hat, also Leute, die davon mehr verstehen als ich, Militärexperten, die gesagt haben, natürlich, das ist ein total realistisches Ziel, die Ukraine wird die Russen von ihrem Territorium vertreiben. Es sagt buchstäblich niemand, dass das überhaupt vorstellbar ist. Insofern frage ich Sie oder müssten ehrlich gesagt die Leute, die diesen Krieg weiter unterstützen, sich fragen, wohin soll das eigentlich führen? Meine, wie lange wollen die da kämpfen?
In Madrid ist heute der NATO-Gipfel zu Ende gegangen. Bundeskanzler Scholz rechnet ja vorerst nicht mit Eskalationen und hat dann Putins Vorwürfe, die NATO verfolge, imperiale Ambitionen sehr schnell als lächerlich abgetan. Kann man das so wegwischen?
Das weiß ich nicht. Damit machen Sie jetzt ein neues Thema auf, nämlich die Frage, ob Putin irgendeine Art von rationalem Kalkül hatte, die Ukraine anzugreifen, ob sozusagen die NATO-Politik gegenüber Russland in den vergangenen 30 Jahren vernünftig und zielführend war. Ich glaube, dass dieses Thema besprochen werden muss und dass es offen ist. Es ist aber nicht das, worüber wir jetzt im Moment reden müssen. Wir müssen jetzt im Moment darüber sprechen, dass dieser Krieg möglichst schnell zu einem Ende kommt. Und ich hatte es vorhin schon angedeutet, ich glaube gar nicht, dass die Deutschen oder die Franzosen oder die EU da die Player sind, die das entscheiden. Es muss von den USA ausgehen. Putin wird sich auch gar nicht mit den Deutschen hinsetzen. Putin wird sich ja nicht mit Ursula von der Leyen oder Herrn Barnier oder irgendwelchen anderen Leuten hinsetzen und reden über das Ende des Krieges. Er wird das mit beiden tun wollen, auf Augenhöhe, ja, Großmacht zu Großmacht. Und ich finde, was wir tun die ganze Zeit, ist in Wahrheit diesen Krieg zu verlängern. Und wir vermitteln den Ukrainern das Gefühl, dass sie dort für eine sozusagen sinnvolle Sache kämpfen. Und ich sehe das nicht. Es werden immer mehr Städte zerstört, der Kollateralschaden weltweit wird immer größer und die Ukraine steigert sich hinein in eine Fantasie. Wir werden Russland zerschmettern und wir helfen diesen Leuten dabei noch. Ich halte das für einen verantwortungslosen Fehler.
Ich selber kann zurzeit keinerlei Anzeichen des Einlenkens von Wladimir Putin erkennen. Was lässt Sie annehmen, dass er bereit sei zu verhandeln?
Ich glaube, das Signal, man ist nicht verhandlungsbereit, zu erwarten ist in einem Krieg. Die kämpfen dort miteinander. Sie werden am Schluss aber immer nur Waffenstillstandsverhandlungen mit ihren Gegnern schließen können. Ich meine, jeder Krieg endete in der Vergangenheit damit, dass man mit seinem Gegner sich an einen Tisch gesetzt hat. Ich finde es fahrlässig von unserer Politik zu sagen, Putin ist für uns kein Gesprächspartner mehr. Ja, aber wer denn dann sonst? Ich meine, solange er in Russland halt der Machthaber ist, wird man mit ihm verhandeln müssen. Die Vorstellung, dass wir dort irgendwie einen Regime-Change initiieren, um dann einen anderen Gesprächspartner zu haben, um dann sozusagen neu anzusetzen, ist ja noch fantastischer. Das heißt also, unsere stark emotionsgetriebene und stark Twitter-lastige öffentliche Diskussion nimmt da einen Standpunkt ein, den man zwar menschlich irgendwie verstehen kann, der aber überhaupt nicht zielführend ist. Und wenn die Schäden, die dadurch hervorgerufen werden, nicht so groß wären, dann wäre es ja alles nicht so schlimm. Aber ich finde es wirklich erschreckend, dass unsere Regierungspolitik nicht mäßigender wirkt. Aber Sie erinnern sich daran, welchen Gegenwind Scholz bekommen hat, als man ihm die ganze Zeit vorwarf, dass er so zögerlich sei mit der Lieferung dieser Waffen. Ja, das war das einzig Vernünftige, was er bisher getan hat, dort so zögerlich zu sein, aber er ist dann auch eingeknickt. Also ich glaube, was wir hier brauchen, ist eine Diskussion darüber, einen Stimmungswandel. Was wir brauchen, ist ein Stimmungswandel hin zu, lasst uns alles dafür tun, dass dort erstmal die Waffen schweigen, das ist ja nur der erste Schritt, und dass dann im zweiten Schritt Verhandlungen aufgenommen werden. Im Moment ist unsere Stimmung aber eine ganz andere. Und was ich wichtig finde, deshalb finde ich auch diesen Appell wichtig, weil es ein Beitrag sein soll dazu, die Stimmung zu drehen.
Der Verleger und Publizist Jakob Augstein gehört zu den Mitunterzeichnern eines offenen Briefes, in dem eine Strategie zur raschen Beendigung des Krieges in der Ukraine gefordert wird. Besten Dank, Herr Augstein, für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Als Antisemiter würde man die Documenta 15 wohl in Erinnerung behalten, merkte der Publizist Sascha Lobo kürzlich an. Erschrocken und polemisch reagierte er auf den Umgang der Documenta-Leitung und des indonesischen Kuratorenteams Ruang Rupa auf die Klage, dass antisemitische Bilder in Kassel ohne jedes Problembewusstsein der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Seit bald 2 Wochen dokumentieren wir die Debatte um das Verhältnis, das Künstler und Aktivisten des sogenannten globalen Südens zum Antisemitismus haben. So haben wir gestern in Fazit über eine Diskussion berichtet, die Meron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank initiiert hatte. Im Raum stand der Vorwurf, es gebe einen stillen Boykott israelischer Künstler und Künstlerinnen auf der Documenta 15. Die Kuratorin und Publizistin Galit Elat hat in Israel ein Zentrum für digitale Künste, ein mobiles Archiv und die Medusa-Stiftung gegründet. Sie ist interessiert an künstlerischen Arbeiten, die das Potenzial haben, gesellschaftsverändernd zu wirken. Galit Elat arbeitet in Amsterdam und dort habe ich sie am Abend erreicht. Ich habe sie gefragt, ob es Gründe gibt, anzunehmen, dass Künstler und Künstlerinnen aus Israel bei der aktuellen Documenta fehlen, weil es eine Art Silent Boycott gibt.
Es ist durchaus eine Tatsache, dass keine israelischen und auch keine jüdischen Künstler an der Documenta teilnehmen dieses Mal. Aber ich glaube auch nicht, dass israelische Künstler überhaupt dabei sein müssen oder eingeladen werden müssen. Das ist nicht der Fall. Aber in der aktuellen Situation, in der diese Spannungen so hochkochen mit antisemitischen Aussagen und so weiter und diesen antideutschen Gruppen, die dann wiederum Palästinenser massiv attackieren, dass es immer bedeutet, wenn Leute aus Israel da sind, dass dann Spannungen aufkommen könnten. Und das wird hier vermieden. Das ist hier deshalb nicht der Fall. Ich glaube durchaus, dass es einen stillen Boykott gibt. Der ist unausgesprochen, also es ist nicht so jetzt, wie der BDS einen auffordert, dass man Israel zu boykottieren. Aber was ich tatsächlich auch von Kollegen aus Israel gehört habe, von Kunstakademien und von anderen Künstlern, dass Leute, andere Künstler aus der Welt sich tatsächlich weigern, nach Israel zu kommen. Und das auch eine Art stiller Boykott ist, wo nicht ausgesprochen wird unbedingt, warum sie nicht kommen. Und für mich fühlt sich das eher an wie eine Art Mobbing, kein Boykott. Boykott oder politischer Akt.
You know, it's working a bit like mobbing and not like as a boycott or a political act. So this is the problem with it. It's very tricky.
Das ist ja ein massives Problem. Also wir haben einerseits Künstler oder auch Wissenschaftler, die nicht eingeladen werden und nach Europa oder in die USA oder andere Länder und andererseits Akademiker und Künstler, die nicht nach Israel gehen. Also dieses Vermeiden aber von Austausch ohne Nennung von Gründen macht das Problem ja noch unfassbarer. Wie, Frau Elat, tauscht sich denn die israelische Künstler-Community über dieses Phänomen und dieses Problem aus?
Ja, das ist schon so, dass diese Umstände tatsächlich niemanden mobilisieren. Das wird einfach so akzeptiert, dass man nicht eingeladen wurde. Dann ist das halt so, dann ist man eben nicht eingeladen. Also im Grunde erreicht dieser Boykott das Gegenteil, dass man dann im Land mehr zusammenrückt. Und das Ziel ist ja eigentlich davon, die Situation zu ändern, die Besatzung zu beenden. Das ist sozusagen aus einer politischen Realität genommener Boykott, der in die Kunst herübertransportiert wird und der einen weiteren Dialog eben auch auf künstlerischer Ebene verhindert. Also es gibt ja sowieso schon keinen Dialog zwischen Israelis und Palästinensern seit 15 Jahren. Das Problem dazu kommt aber, wenn es eben still ausgeführt wird, ohne es beim Namen zu nennen, dass auch keine Reaktion darauf möglich ist. Es entzieht israelischen Künstlern auch die Möglichkeit, sich für die palästinensische Sache zu äußern, sich pro-palästinensisch zu äußern, was ja vielleicht in Einzelfällen der Fall sein könnte. Also es nimmt auch israelischen Künstlern die Möglichkeit, Palästinenser zu unterstützen.
Political agency among Israeli artists supports the cause of Palestine.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass es arabische, israelische Künstler gibt. Also arabische Künstler, die einen israelischen Pass haben. Ausgeschlossen werden sowieso potenziell kritische Stimmen. Künstler, die wach gegenüber ideologischen Lügen und Verblendungen sind. Nicht nur im eigenen Land, sondern überhaupt. Es trifft, so mein Eindruck, die Falschen. Was, Frau Elat, wünschen Sie sich denn als positives, konstruktives Ergebnis der Debatten, die jetzt in Kassel geführt werden müssen?
I think it's, you know, with silence you can't talk. I think this is one of the problems, you know.
Ja, die Sache ist ja, dass man durch Schweigen eben nicht sprechen kann. Und immer wenn es politisch wird, ob wir das nun mögen oder nicht, wenn das laut formuliert wird, dann kann man argumentieren und auch debattieren. Und man kann gegnerische Positionen einnehmen oder gegenseitige Empathie spüren. Aber es geht auf jeden Fall um eine Sache. Wenn man schweigt, wenn man ruhig bleibt, dann ist kein Diskurs möglich. Und das ist meines Erachtens schlecht für alle Beteiligten. Also ich denke, dass diese Situation tatsächlich eher Feindseligkeiten und Hass erzeugt, als wenn man sich offen auseinandersetzen würde. Was ich denke, was wirklich das Gute am BDS war, war, dass er ein Bewusstsein für die Situation in Gaza geschaffen hat. Dass er die Aufmerksamkeit darauf gelenkt hat, was dort passiert. Es ging den Leuten ja nicht darum, dass jetzt möglichst niemand mehr Avocados aus Israel im Supermarkt kaufen soll, sondern eben darum, dass Palästina auf die Agenda kommt. Und ich denke, das ist ihnen auch gelungen. Auch wenn es vielleicht eine Kampagne war, einer Art, wie man sie sich nicht gewünscht hätte, aber es hat ein Ziel erreicht. Aber wenn es jetzt still bleibt und dann gibt es keine Grundlage, auf der man sich auseinandersetzen kann. Und was man auch noch dazu sagen muss, ist, dass der BDS ja tatsächlich nur gegen die Repräsentation des Staates vorgegangen ist und nicht gegen Einzelpersonen. Und das, was in Deutschland passiert ist mit dem Ausschluss des BDS oder anderer israelkritischer Stimmen, sorgt ja auch wieder für Stille und macht das Ganze dann eben noch politischer und geht dann meines Erachtens eben eher in die falsche Richtung.
Über den Vorwurf auf der Documenta 15 werde ein stillschweigender Boykott von Künstlern aus Israel betrieben, habe ich mit der israelischen Kunstkritikerin und Kuratorin Galit Elat gesprochen. Sie empfindet den vermiedenen Austausch als Mobbing. Ein Dank an Sie und an Marei Amir für die Übersetzung. Vor 3 Jahren präsentierte das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe mit der Ausstellung Social Design Ideen und Produkte, die auf mehr gesellschaftliche Teilhabe abzielen. Solarlampen für Regionen ohne Strom waren dabei. Pläne für gemeinschaftlichen Ackerbau in Afrika. Strategien gegen das Landgrabbing westlicher Konzerne. Jetzt richtet das Museum den Blick in die Zukunft. Annette Schneider war für uns in der Ausstellung Ask Me If I Believe in the Future.
Es gibt Fragen, die man in bestimmten Situationen vielleicht lieber nicht gestellt bekommen möchte. Wie die, ob man angesichts von Covid-19, Klimakatastrophe, Hungersnöten und Kriegen an die Zukunft glaubt. Die Mailänder Kuratorin Maria Christina Didero und die Museumsleiterin Tulga Bayerle, die sich diese Frage zu Beginn der Pandemie stellten, reichten sie weiter an 4 internationale Designbüros und erbaten jeweils ein Projekt zum Thema. Und wurden sie ausgelacht?
Nein, wir wurden überhaupt nicht ausgelacht, sondern eigentlich haben alle mit Freude zugestimmt. Und das bestätigt eigentlich meine Liebe zu Design. Ja? Also Gestalter wollen etwas positiv gestalten. Sie sind nicht bereit aufzugeben, sondern sie werden immer und immer wieder Wege suchen, um etwas Sinnvolles gestalten zu können für eine Welt, in der wir leben können und auch leben wollen.
Jedes der 4 Projekte aus Griechenland, Israel, Italien und der Schweiz erhielt 1/4 des großen Ausstellungssaals. Kuratorin Maria Christina Didero, die durch politische Ausstellungen über Design und Krieg und Design und Religion bekannt wurde, hatte den Studios völlig freie Hand gelassen und war über 2 Dinge besonders überrascht. Natürlich waren wir über das Ergebnis glücklich, denn es sieht so aus, dass alle auf irgendeine Art eine optimistische Einstellung haben, eine Art positiver Verantwortung für die Frage um unsere Zukunft. Natürlich ist das eine universelle Frage gewesen, aber was wir so toll fanden, ist, dass die Studios völlig unterschiedliche Ergebnisse geliefert haben. Auffällig ist auch, dass alle auf theoretischen Ballast über den Zustand der Welt verzichten und stattdessen versuchen, mit sinnlich-ästhetischem Genuss zu überzeugen. Fragen von Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Umverteilung bilden dabei die Basis. Das Weiterdenken der Besucher wird vorausgesetzt. So hängen in einer Ecke große, leuchtend rote und grüne Banner mit faszinierenden abstrakten Strukturen von der Decke. Die Schweizer Designerin Caroline Niebling beschäftigt sich seit Jahren mit Nahrungsmittelgerechtigkeit, unserem westlich-hybriden Ekel vor Algen und Insekten, deren weltweite Nutzung Hungersnöte mindern würden, begegnet sie mit der Schönheit der Dinge. Ihre Banner zeigen riesig vergrößerte Algen und Seegräser. Das venezianische Büro Zaven stellt die simple Frage, was wir eigentlich wirklich an Gebrauchsgegenständen brauchen. Seine Antwort: einen flexibel verwendbaren Mantel, einen flexibel veränderbaren Stuhl, 2 Keramikschalen. Und all das nachhaltig und in direkter Nachbarschaft produziert. Zaven habe ich ausgewählt, weil sie die reinsten sind, diejenigen, die die Idee von Produktdesign aufgreifen und damit verantwortungsvoll umgehen. Der Witz ist, ihr Projekt heißt Why Not, also Ask me if I believe in the future, und sie antworten, wieso nicht? Das ist typisch italienisch. Der israelische Designer Erez Nevi Pana geht am weitesten. Er präsentiert gleich seine ganze Vision von Zukunft. In der kann jeder durchs All reisen und jederzeit auf die Erde zurückkehren. Was voraussetzt, dass sich die Menschen auf ihre Bewahrung verständigt haben. In seiner Installation Homecoming liefert Pana entsprechende Versatzstücke. Ein leuchtend blaues Wasserbecken als Landebahn für Raumschiffe, ein im Toten Meer kristallisierter Hocker, Sinnbild des Wartens auf Rückkehrer, ein kokonartiges Glasgefäß mit Pflanzen, geschützte Natur und eine Fahne mit der blauen Erdkugel, die Flagge aller Menschen.
Ich glaube an die Zukunft. Ich bin da wirklich optimistisch. Und wenn ich die Installation ansehe, wünsche ich mir, dass sie einigen Leuten Hoffnung geben wird, denn sie erzählt von Einheit. Einheit bei aller Diversität. Ich möchte die Erde als eine Einheit sehen, die sich verändert, sich entwickelt. Und wenn wir dann eine multiplanetare Spezies geworden sind, hoffe ich, dass wir die Erde retten werden und immer zu ihr zurückkehren können.
Zeit zum Zurücklehnen und entspannten Plaudern über Zukunft bleibt uns angesichts der globalen Krisen nicht. Entsprechend verhalten sich die großen Plastikelemente des griechischen Studios Objects of Common Interest. Wenn man in sie hineinkriecht oder sie betritt, geben die Böden nach und vermitteln ein Gefühl extremer Instabilität. Treffen 2 Personen aufeinander, wird es noch existenzieller. Wollen sie nicht stürzen, müssen sie das Gerät gemeinsam ausbalancieren. Ein starkes Bild für die Zukunft, die nur gemeinsam zu haben sein wird.
Annette Schneider nach einem Rundgang durch eine Ausstellung im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe. 4 internationale Designbüros waren eingeladen, in globalen Krisenzeiten ihre Fantasie spielen zu lassen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christian Neugebauer für uns zusammengestellt.
Das russische Unterhaus hat per Gesetz ein Verbot ausländischer Nachrichtenmedien genehmigt. Die vom Kreml kontrollierte Staatsduma stimmte dem Entwurf in ihrer letzten Lesung zu. Das Oberhaus dürfte ihn ebenfalls genehmigen. Danach kann die Registrierung von Medien rückgängig gemacht werden, wenn ihnen vorgeworfen wird, illegale, gefährliche, unzuverlässige, öffentlich signifikante Informationen zu verbreiten oder solche, die gegenüber Russen und Staat respektlos seien. Marta Wilczynski.
Auch soll ausländischen Journalisten künftig die Akkreditierung entzogen werden können, sollten in ihren Heimatländern Einschränkungen gegen russische Medien erfolgen. Die Entscheidung darüber trifft in Zukunft der Generalstaatsanwalt oder seine Vertreter. Auch mit Blick auf russische Medien erhalten sie neue Befugnisse. Sollte ein Massenmedium beispielsweise Informationen verbreiten, die in den Augen der Behörden Staat und Gesellschaft nicht respektieren oder die russische Armee diskreditieren, kann die Staatsanwaltschaft dafür Strafen verhängen bis hin zum Entzug der Lizenz.
Die US-Schriftstellerin Elizabeth Stroud wird mit dem mit 50.000 € dotierten Siegfried-Lenz-Preis geehrt. Sie sei eine herausragende Erzählerin, die es verstehe, mit wenigen Strichen das Panorama von Kleinstädten mit all ihren provinziellen Beschränkungen zu entfalten, teilte die Siegfried-Lenz-Stiftung in Hamburg mit. Bisher hat Stroud 8 Romane veröffentlicht. Für Mit Blick aufs Meer erhielt sie 2009 den Pulitzer-Preis. Eine vermeintlich als Honorarkraft angestellte Musikschullehrerin ist tatsächlich eine sozialbeitragspflichtige Arbeitnehmerin. Das hat das Bundessozialgericht in Kassel entschieden. Der Arbeitgeber muss nun rückwirkend für fast 15 Jahre Beiträge in die Rentenkasse nachzahlen. Die Klägerin unterrichtete an der Kommunalmusikschule in Baden-Württemberg Klavier und Keyboard. Grundlage hierfür war ein jährlich neu abgeschlossener Honorarvertrag. Die Musikschullehrerin war damit nicht einverstanden. Bei der Rentenversicherung leitete sie daher ein sogenanntes Statusfeststellungsverfahren ein, bei dem eine abhängige Beschäftigung festgestellt wurde. Die seit Jahrzehnten vermisste Altartafel Heiliger Rochus von Lukas Cranach dem Älteren kehrt ins sächsische Torgau zurück. Sie soll dem Geschichtsverein der Stadt als Schenkung überlassen werden, teilte das sächsische Kulturministerium in Dresden mit. Das Gemälde war ursprünglich Teil eines Altartryptychons in der Franziskanerkirche Torgau und Ende des Zweiten Weltkriegs verloren gegangen. Die beiden Altarflügel waren 1979 einzeln in Zürich versteigert worden, hieß es. Seither hatte sich die Tafel aus dem 16. Jahrhundert in der Sammlung der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte im schweizerischen Winterthur befunden, wo sie bei einer Inventur entdeckt wurde. Der zweite Altarflügel war Ende 2008 nach Torgau zurückgegeben worden, nachdem dieser bei einer Auktion in Luzern aufgetaucht war.
Im Vorfeld zum steirischen Herbst, einem Festival für zeitgenössische Kunst, das jährlich in Graz stattfindet, eröffnet die neue Galerie Graz morgen die Sonderausstellung »Ein Krieg in der Ferne«. Gemeint ist der Krieg in der Ukraine, die so fern gar nicht liegt. David Riff ist Autor und Übersetzer. Er hat die Grazer Ausstellung kuratiert und mit ihm habe ich am Abend gesprochen. Guten Abend, Herr Riff.
Guten Abend.
Raketen und Bombeneinschläge, Brände und der Schmerz ziviler Opfer sind auf Fotografien und in Videoarbeiten von Bürgern festgehalten. Es sind wichtige Dokumente. Sie setzen in der Schau einen Schwerpunkt auf Videos und Filme, die ukrainische Künstler und Künstlerinnen gedreht haben. Was ist das Künstlerische, das Besondere an diesen Arbeiten?
Also alle diese Arbeiten sind entstanden nach der Annexierung der Krim und seit dem Ausbruch des Krieges in 2014. Also der Krieg zwischen Ukraine und Russland ist nicht am 24. Februar ausgebrochen mit der vollen Invasion, sondern läuft ja schon viel länger. Und eigentlich seit 2014 ist natürlich dieser Konflikt ein riesiges Thema in der ukrainischen Kunst. Die ukrainische Kunstszene gehört zu einer der lebendigsten Europas, obwohl sie institutional eigentlich recht unterentwickelt ist. Also die Art von Kunstinstitutionen, die man in Westeuropa kennt und die Fülle der Kunstinstitutionen sozusagen, gibt es dort nicht. Aber dafür unglaubliche Energie unter den Künstlerinnen. Und also ich glaube, dass man gerade durch künstlerische Arbeiten eigentlich einen viel tieferen, subjektiven, ernüchternden, aber auch menschlicheren Blick auf die Ereignisse bekommt, als dass man jetzt durch Kommentare, sagen wir geopolitischer oder militärischer Art, bekommen würde, die man normalerweise in den Nachrichten hört. Also die künstlerische Herangehensweise ist da sehr wichtig. Und wir zeigen in diesem Prolog zu unserem Festival, was ja immer im Herbst stattfindet, eben Arbeiten, die eine Spannbreite von Annäherungsweisen zeigen.
Wie verbinden denn die Künstlerinnen und Künstler die Geschichte ihres Landes mit der Gegenwart heute?
Also es geht in vielen dieser Arbeiten gerade um die Geschichte und auch sehr spezifisch um die sowjetische Geschichte der Ukraine, die natürlich also voller Tragödien ist und die auch voller ideologischer Kontroversen ist. Also es ist zum Beispiel in der Arbeit von Dana Kavelina, einem Brief an eine Turteltaube, geht es um den Donbass, die Industrieregion, die in der sowjetischen Zeit mit einem unglaublichen Enthusiasmus aufgebaut aufgebaut wird und jetzt mit nahezu apokalyptischer Gewalt zerstört wird. Und man sieht also förmlich, wie die Bilder der sowjetischen Modernisierung in diesem Film sozusagen implodieren und rückwärts laufen. Und so kann man sich auch tatsächlich einen Teil wenigstens dieser Geschichte vorstellen. Ich denke, dass für ukrainische Künstlerinnen es sehr wichtig ist, auch mit diesem Kampf um die Geschichte umzugehen und eben an ihm teilzunehmen, weil bekanntlich geht es ja wirklich auch um zwei Geschichtsbilder, die da aufeinandertreffen. Das russische, imperiale, auch also mitunter sehr stark antikommunistisch geprägte mittlerweile und das ukrainische, das eine ganz andere Geschichte auch der Sowjetunion und ihres Zerfalls erzählt. Es geht eben vor allen Dingen auch darum, alternative Erzählformen für diese Geschichten zu finden, auf die man so in der normalen Historie so nicht Zugriff hätte, bei normaler Geschichtsschreibung.
Im Pressetext steht, dass es trotz der Zerstörung einen Raum für Heroisierung, Hoffnung und Poesie gäbe. Heroisierung und Poesie bilden für mich nicht unbedingt ein Paar. Ich fürchte da sehr schnell Kitsch. Wie passt das in den Arbeiten, die Sie ausstellen, zusammen?
Vielleicht ist ein Fehler bei der Übersetzung uns unterlaufen. Also natürlich geht es um Heroismus. Und also es gibt natürlich einen sehr großen alltäglichen Heroismus von Menschen in der Ukraine, die also unter sehr, sehr schwierigen Umständen versuchen, Menschen zu bleiben. Und in unserer Ausstellung geht es halt nicht nur um die, sagen wir, die apokalyptischen, katastrophischen Bilder, die Sie am Anfang des Gesprächs so treffend beschrieben haben. Also die Welt sozusagen brennt, sondern es geht auch darum, dass Menschen trotzdem weiterleben und ja, einen Glauben an eine Zukunft und eine Hoffnung sich erhalten. Und das ist natürlich etwas schon sehr Heroisches. Also zum Beispiel zeigen wir einen Film von dem einzigen nicht-ukrainischen Künstler in der Ausstellung, Pavel Braila aus Moldawien, der seit dem Kriegsausbruch in einem Flüchtlingslager in der Nähe der Grenze arbeitet, uns als Freiwilliger hilft und auch gleichzeitig filmt. Und eine Frau kennengelernt, Vera Dirivianka heißt sie, die ist eine Dichterin und sie weigert sich, das Flüchtlingslager zu verlassen und hilft den Leuten dort.
Bleiben denn die Künstler und Künstlerinnen, deren Arbeiten Sie nach Graz geholt haben, alle in der Ukraine?
Zwei von den teilnehmenden Künstlerinnen sind im Moment nicht in der Ukraine. Zwei sind dort. Es ist jetzt auch einfacher zu reisen. Die Künstlerinnen sind auch da morgen bei der Eröffnung. Und es wird Künstlergespräche geben, bei denen wir alle diese Fragen auch weiter erörtern mit ihnen. Aber es ist natürlich die Hauptfrage. Zwei von unseren Künstlerinnen kommen aus den okkupierten Gebieten. Und da ist wohl die Hoffnung, bald nach Hause zu gehen, sehr gering.
David Riff kuratiert in Graz die sogenannte Prolog-Ausstellung zum Festival Steirischer Herbst, das Mitte September beginnt. Sie heißt Ein Krieg in der Ferne und bleibt einen Monat lang in den Räumen der Neuen Galerie. Bitterfeld, wo der Dreck vom Himmel fällt. Kaum ein Ort in Ostdeutschland hat so eine harte Transformation vollzogen wie Bitterfeld-Wolfen. Die Böden waren verseucht durch giftige Altlasten der Chemieindustrie. Der Braunkohletagebau wurde abgewickelt. Die Einwohner zogen weg. Und nun soll in Bitterfeld tatsächlich ein neues Festival starten. Zentrum ist der Bitterfelder Kulturpalast. Ein monumentaler Klotz aus Ulbrechts Zeiten. Getrübt wird die Aufbruchstimmung dadurch, dass der Unternehmer, der den Kulturpalast vor dem Abriss rettete, vor wenigen Wochen gestorben ist. Niklas Ottersbach, unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, hat die Festivalvorbereitung begleitet.
Das Festival Osten hätte es ohne Matthias Goßler nicht gegeben. Der Unternehmer hat jahrelang für den Erhalt des Bitterfelder Kulturpalastes gekämpft. Mitten in den Vorbereitungen kam er Anfang Juni bei einem Autounfall ums Leben. Einen Monat vorher hat er noch durch den Bitterfelder Kulturpalast geführt, ein monumentaler Bau im Stile des sozialistischen Klassizismus.
Wir haben 3 Jahre gebraucht und haben dann aber so viel Kraft entwickelt aus der Region heraus, dass es uns gelungen ist, Bundesmittel hierfür einzuwerben. Das ist nicht selbstverständlich und Sie sehen es aber auch selber, das Haus ist es wert, es hat etwas Erhabenes, es strotzt auch vor Kraft und diese Schlagzeilen, die das Haus generiert hat von nur noch Ballast und solchen Sachen. Ich sehe das hier überhaupt nicht so. Das ist ein Haus, was ich sehen lassen kann. Und ich glaube, das ist auch ein Haus, was der Region gut tut.
Der Kulturpalast ist das Zentrum des neuen Festivals Osten. Die künstlerische Leitung besteht aus einem Trio. Dramaturg Aljoscha Begrich und Kulturmanagerin Christine Leierle sind immer noch bestürzt.
Das Festival und den Kulturpalast würde es nicht geben ohne Matthias Goßler. Der hat das von Anfang an unglaublich gut unterstützt und ja, nicht nur logistisch und mit seiner Firma, sondern eben auch als Mensch.
Die Familie und auch Freunde von ihm und haben uns persönlich angetragen, dass es ihm ein großes Anliegen wäre, dass das Festival wie geplant stattfindet und dass wir das versuchen wollen.
Die Idee, ein Festival in Ostdeutschland zu entwickeln, habe er schon länger mit sich rumgetragen, sagt Dramaturg Aljoscha Begrich. Geboren in Ost-Berlin, aufgewachsen in Sachsen-Anhalt. Auslöser war die Bundestagswahl 2017 und das hohe Abschneiden der AfD, speziell im ländlich geprägten Osten.
Und das fühlte sich für mich zunehmend komisch an, in Berlin, in einem ja sehr guten und privilegierten Ort, dann über Rechtsradikalismus, Klimawandel, Strukturwandel und ländliche Räume so zu diskutieren.
Ludwig Haug ist der dritte künstlerische Leiter im Bunde. Auch er hat eine ostdeutsche Biografie, kommt aus Hoyerswerda, lebt aber mittlerweile in Berlin. Strukturwandel, Brüche, Rechtsradikalismus, aber auch renaturierte Bergbaufolgelandschaften, all das zeige die Geschichte Bitterfels in den letzten 30 Jahren.
Die Stadt hat über die Hälfte ihrer Einwohner verloren. Und auf der anderen Seite hat sie ein riesiges Naherholungsgebiet, einen See, Wälder und eine renaturierte Landschaft gewonnen. Und das lässt sich eben nicht so einfach sagen, war das jetzt gut oder ist es schlecht, ist es positiv oder negativ, sondern der spannend wird es doch erst da, wo man differenziert und wo man Geschichten erzählt und aushält. Und Kunst ist unserer Meinung nach, kann einen guten Beitrag leisten, weil die immer dann nochmal einen anderen Zugang findet.
In den nächsten 2 Festivalwochen finden in Bitterfeld über 70 Produktionen und Projekte statt. Zum Beispiel Bitter Feels, eine Theaterproduktion, die den Zusammenhang von Klimawandel und Rechtsradikalismus thematisiert. Daneben gibt es Bach in Bitterfeld, aber auch Bernsteintauchen in der Gotsche, der See, der früher mal ein Tagebau war. Zentrum ist aber der Kulturpalast. Dort soll ein Atelier des gegenseitigen Interesses entstehen. Die Besucher sollen miteinander ins Gespräch kommen. Und diesen Prozess müsse man anschieben, sagt Kulturmanagerin Christine Leierle. Und das ist in diesem Fall wörtlich gemeint, denn die Besucher sollen Schubkarren durch den Kulturpalast schieben.
Was bedeutet, wenn ich erstmal mit einer Schubkarre durchs Fenster gefahren bin, dann haben wir uns zumindest so vorgestellt, fällt auch die Hemmung, bei einem Gespräch mitzusprechen, einen Wimpel zu nähen und eher miteinander sich auszutauschen, weil so eine Aktion führt ja auch dazu, dass sich die Zuschauenden untereinander austauschen, dass man darüber redet.
Das Festival Osten will vor allem NachwuchskünstlerInnen eine Bühne bieten. Die schwedische Künstlerin Caroline Ecktander studiert an der Bauhaus-Uni Weimar. Ihr Projekt: Sie will aus Bitterfelder Erdproben ein Parfüm destillieren.
Wir werden das in Ethanol legen und dann werden wir in diese Kartoffelkocher erhitzen und der Erde fängt an zu schwitzen. Und diese Destillat werden wir in kleine Parfümflaschen auffangen.
Die Proben hat Künstlerin Ecktander im Vorfeld gesammelt. Während des Festivals soll dann gekocht und destilliert werden. Bis heute belastet das giftige Erbe der DDR-Chemieindustrie den Bitterfelder Boden.
Was man von an Altlast versteht, und es ist so eine Art von Aktivität, der auch mit Erinnerungskultur zu tun hat, weil alle kann sich daran sehr gut erkennen, wie man irgendwas riecht.
Es ist ein großes Experiment, was da in Bitterfeld bis Mitte Juli stattfindet. Nach dem tragischen Unfalltod des Unternehmers Matthias Goßler, der den Kulturpalast vor dem Abriss gerettet hat, steht für die 3 künstlerischen Leiter fest, sie wollen ihm das Festival widmen und nun erst recht zum Erfolg machen.
Niklas Ottersbach, Deutschlandradio Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, war für Fazit in Bitterfeld, wo das Festival Osten zeigt, wie man mit den großen Umbrüchen fertig werden kann. Ulrike Timm hat sich die Feuilletons vom Freitag vorgenommen und das ist ihre Auslese.
Zugfahren wird schöner, titelt die Neuzürcher Zeitung. Man wittert Spott und man bekommt ihn. Denn es geht nicht um mehr Pünktlichkeit oder Sauberkeit, es geht ums Design. Nachdem die Uniformen der Mitarbeiter neu gestaltet wurden, vom Juror der Sendung Shopping Queen Guido Maria Kretschmer, ist jetzt der neue ICE dran, genauer sein Innendesign. Die Wahl der Materialien ist eine Entscheidung für Jahrzehnte, zitiert die Neuzöcher den Bahndesignchef Joachim Schneider und schreibt bissig weiter, dass die Deutsche Bahn den Weg zum Design als lang und aufwendig beschreibt, zeigt wohl, dass den Verantwortlichen nicht so richtig bewusst ist, wie lang und aufwendig eine Reise mit der Deutschen Bahn sein kann. Die Pressebeschauerin, kürzlich mit einem ICE erst liegen geblieben, dann evakuiert und in diesem Jahr mit fast allen Zügen deutlich zu spät, weiß auch, dass Bahnbashing eigentlich langweilig ist. Trotzdem sagt man bei der Neuen Zürcher Zeitlektüre dauernd grimmig, ja, so ist es. Übrigens braucht der französische TGV für die Strecke zwischen Paris und Bordeaux, die ungefähr der Fahrt von Berlin nach München entspricht, gut 2 Stunden. Man versteht dann auch, warum Frankreich Inlandsflüge abschaffen kann, ohne dass es einen nationalen Aufstand gibt, kommentiert die Neue Zürcher Zeitung. Nun ja, es gibt auch Lob. Indirektes. Die Süddeutsche freut sich, dass das 9-Euro-Ticket so gut ankommt, aller Enge und allem Chaos zum Trotz. Und auch, obwohl ein Großstadtbewohner ungleich mehr davon profitiert als ein Kleinstadtbewohner im Bayerischen Wald, der nur mit Glück auf seinem Fahrplan 3 Busverbindungen täglich zum nächsten Bahnhof findet. Zukunftsfähig wäre laut Süddeutscher ganz generell ein preiswertes Nahverkehrssystem. Da könnte das 9-Euro-Ticket ein Anstoß sein. Der Reiz des Billigen ist nicht zu unterschätzen und lässt den Kunden viel verzeihen. Dann, wenn er am Bahnhof steht und kein Zug kommt, weil kein Ersatz für den kranken Lokführer da war oder die Strecke wegen einer kaputten Weiche gesperrt ist, weil der Nahverkehr eben seit mehr als 2 Jahrzehnten politisch vernachlässigt worden ist. Okay, da kam die Klatsche dann hinten dran. Nun verdanken wir das billige Ticket den in die Höhe geschnellten Energiepreisen und damit letztlich auch dem Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Genauso wie wir seither die Duschzeiten von Wirtschaftsminister Habeck, ich habe noch nie in meinem Leben 5 Minuten lang geduscht, ich dusche schnell, und FDP-Mann Wolfgang Kubicki kennen, ich dusche so lange, bis ich fertig bin. Was den Taz-Mann Volkan Aga, der sich selbst als Postproleten bezeichnet, zu dem gnatzigen Kommentar bringt, politische Fragen klärt man nicht unter der Dusche. Irgendwann wird dieser Albtraum vorbei sein, sagt die Moskauer Regimekritikerin Alexandra Rossius dem Tagesspiegel. Sie arbeitet für die Menschenrechtsorganisation UVD, die seit dem letzten Herbst als ausländischer Agent gilt, und sie gründete die Selbsthilfegruppe Ich bleibe. Sie benutzt das Wort Krieg, obwohl darauf bis zu 15 Jahre Gefängnis stehen, und sie bleibt in Moskau. Trotz Gefährdung. Es hat für sie wohl etwas von die Stellung halten. Dem Tagesspiegel gegenüber sagt Alexandra Rossius, was ist mit denen, die nach uns kommen, die Kinder von heute und ihre Kinder? Sie sollen Russland nicht nur als Diktatur und Kriegsmacht in Erinnerung behalten, sondern auf die Menschen schauen, die in diesem Land für etwas Gutes gekämpft haben. Liebe Alexandra Rossius, bleiben Sie tapfer und unerschrocken und vor allem passen Sie gut auf sich auf.
Sagt Ulrike Timm, sie hat die Kulturseiten vom 1. Juli für Fazit gelesen. Ich bin Sigrid Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.